Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Besser gesagt, mittlerweile heißt es ja AI or Die, weil wir auf eine Transformation sind. Aber es geht um was ganz anderes als Techie-Kram. Es geht heute um Thought Leadership. Ich mache da ja jetzt eine Reihe mittlerweile, wo ich sage, ich beschäftige mich hardcore damit. Wie werde ich zum Thought Leader? Ich behaupte, ich habe das die letzten 10 Jahre einigermaßen gut hinbekommen. Und jetzt will ich natürlich auch, dass ihr davon profitiert, vielleicht den ein oder anderen Thought Leader gewinnen, der das jetzt auch macht, der Bock dazu hat. Hört einfach mal rein, kommentiert, stellt gerne Fragen. Wir sind für euch da. Und was konnte ich Besseres machen, als jemanden von LinkedIn einzuladen? Jetzt denkt ihr, nee, der arbeitet bei LinkedIn. Nee, viel besser. Der ist aus meiner Sicht das Gesicht, wenn es um LinkedIn geht, weil LinkedIn ist für mich extrem wichtig, wenn es um Thought Leadership geht. Moin Robert, grüß dich, hi.
Schön, dass ich da sein darf, Andreas, bei dem Intro. Ich freue mich,
ja. Ja, hervorragend, oder? Du bist der perfekte Mann hierfür, glaube ich. Weil ich habe jetzt so geguckt und dachte mir, ey, ich möchte hier ein paar Thought Leader einladen, ich möchte Meinung wissen. Und dann habe ich gesagt, ey, ich glaube, ich lade den Robert ein. Weil erstens hat er schon verschiedene Leute in verschiedenen Branchen, von Gründern bis hin zu gestandenen Unternehmern und Unternehmerinnen, hat der zum Thought Leader gemacht. Gleichzeitig bist du aber auch Thought Leader LinkedIn. Erste Frage, was ist für dich denn Thought Leadership?
Ich glaube, witzigerweise bin ich über eine Infografik gestolpert. Ich glaube, die kam sogar aus deiner Feder, ne? Wo es sozusagen 4 Quadranten irgendwie war. Und ich dachte mir so, boah, perfekt getroffen, das Thema. Ich glaube, du musst das gleich noch mal besser runterbrechen als ich. Ne? Wenn ich über das Thema nachdenke, habe ich wahrscheinlich nur so eine Definition gefunden, die über die Zeit irgendwie entstanden ist, dass man bestenfalls seinen Bereich besetzt mit den innovativsten Ideen ein Stück weit, ne, dass man zum einen, ja, ich glaube, das war ein bisschen das Modell, ne, sichtbar ist, also dass die Leute einen wahrnehmen und dass man gleichzeitig seine Kompetenz auch immer wieder beweist. Und das hört sich vielleicht so trivial an, ne, aber gerade, wer postet überhaupt Content auf LinkedIn? Ne, viele Leute denken immer, wenn man so in den LinkedIn-Feed guckt, da ist schon viel zu viel los, es lohnt sich gar nicht, damit anzufangen. Gerade heute mit meiner Frau darüber gesprochen, die auch Copywriting für LinkedIn macht. Wir meinten beide, da ist halt nichts los. Ne? Wenn man in manche Branchen reinzoomt, dann ist schon wenig los. Und selbst in unserem Markt, ne, LinkedIn-Beratung, was ja vermeintlich irgendwie ein Haifischbecken geworden ist, wenn man aber auch da reinzoomt, und das hast du ja auch im Intro so ein bisschen gesagt, ne, bleibt eine Handvoll von Leuten vielleicht übrig, die das ganz gut machen, ne, aber dann wird es schon dünn. Und wenn man dann noch auf die andere Seite guckt, wer gibt da wirklich kompetentes Material raus und schreibt nicht nur von englischsprachigen Leuten ab, da wird es dann ganz dünn. Ne? Und das ist so ein bisschen meine Definition. Und ich glaube, auch von den Dimensionen, die ich bei dir da gesehen habe, trifft es das eigentlich perfekt. Und das versuchen wir Woche für Woche irgendwie zu beweisen.
Ne? Genau, also für mich sind es ja 2 Themen, nämlich Meinung und Haltung. Wenn man sagt, man ist vielleicht jetzt Experte, dann schreibt man aus dem Englischen vielleicht ab. Ist ja auch gar nicht verboten. Kann man ja auch erstmal so mit anfangen und Inspiration holen, weil ich sage immer, das Leben ist vielleicht zu kurz, um originell zu sein. Man kann ruhig auch was kopieren und ein bisschen paraphrasieren. Das ist völlig okay, bin ich überhaupt gar kein Feind von. Aber wenn du halt Thought Leader werden willst, ne, so wie auch bei dir, du vertrittst zum Beispiel die Meinung, können wir nachher nochmal detailliert reingehen. Social Selling, ne? Ist eigentlich out auf LinkedIn. Yeah. Das war mal aber der heiße Kram, als du angefangen hast. Wir wollen es gar nicht, das schieben wir nochmal nach hinten, wie man LinkedIn benutzt. Ich möchte aber noch bei dem Thema Thought Leadership bleiben. Wie hilfst du denn deinen Kunden, Thought Leader in ihrem Bereich zu werden? Weil die sind es vielleicht, die sind vielleicht auch Experten, aber haben noch keine Sichtbarkeit. Und dann kommst ja eigentlich du, Robert, wo es heißt, hey, hilf mir mal, was mache ich denn? Was tust du denn genau?
Ja, das ist eigentlich der spannendste Part auch unserer Arbeit, das so aufzudröseln, weil viele Leute sozusagen auch Experten gerade häufig zwar mit ihren Kunden immer total top sind und ganz genau wissen, wie sie ihnen helfen können. Wenn es darum geht, das aber aufzuschlüsseln und in wirklich LinkedIn-Posts zu überführen, da tun sich viele extrem schwer. Was bei uns immer sehr gut funktioniert hat, ist, dass wir immer so ein Überthema, eine Überschrift sozusagen versuchen zu finden. Na, vielleicht in deinem Fall ist es mit dem AI-Thema oder so perfekt. Und dann 3 so Unterkategorien pro Kunden eigentlich versuchen zu entwickeln. Na, wenn man vielleicht unser Beispiel nimmt, ist LinkedIn Marketing so die Überschrift und darunter hängt sowas wie LinkedIn Content und Algorithmus, sowas wie Sales Funnel und vielleicht Inbound Marketing oder so. Ne? Und darunter hängen wir dann meistens so Formate, sowas wie, keine Ahnung, was sind Quick-Tipps, die man rausgeben kann, was sind häufige Fehler in dem Bereich, was sind irgendwie persönliche Erfahrungen, die man gemacht hat. Also da hängen dann irgendwie so 5 bis 10 unterschiedliche Formate, die man drunter hängen kann. Und mittlerweile, selbst wenn man da ganz gute Prompts hat für ChatGPT etc., kommt da manchmal schon so ein erster Draft für einen Contentplan raus. Worum es aber häufig geht, und das ist auch das, was wir in der 1-zu-1-Beratung machen, so ein bisschen das zu matchen mit den Erfahrungen der Experten, weil ich bin am Ende, Andreas, auch auf der Seite, dass man immer aus eigenen Erfahrungen und Experimenten berichten sollte, ne? Dass man nicht irgendwie was theoretisch, keine Ahnung, eine Pressemitteilung oder so auf LinkedIn veröffentlichen sollte, sondern, und das ist auch das, wofür wir immer gestanden haben, was haben wir umgesetzt, was haben wir getestet, was hat funktioniert und wie kann ich das in einem Post verpacken, dass es jemand versteht, ne? Und das am Ende unsere Übung. Zum einen, zweiter Part, den man vielleicht da noch hinterher schieben muss, ist, dass man schon auf LinkedIn auch in dem Spiel ist, zu gucken, in welchen Themen ist was los und in welchen nicht. Also vielleicht mal das extreme Beispiel, wenn man heute noch versucht, irgendwie über SEO zu schreiben, dann gibt es da vielleicht eine kleine Hardcore-Community, die sich noch für SEO interessiert und auch noch einen Post dazu liest. Aber es wird halt super schwierig, den nächsten Hype rund um SEO sozusagen zu erzeugen. Ne? Und so war es zum Beispiel auch vor, keine Ahnung, 2,5, 3 Jahren mit Social Selling. Ne? Damals sind wir sozusagen auf die Plattform gekommen. Die ganze Plattform hat irgendwie über Personal Branding geredet. Und ich war so, hey, wenn wir irgendwie die Chance haben wollen, groß zu werden als Beratungsunternehmen, müssen wir halt mit einem anderen Vehikel, mit einer anderen Opportunity in den Markt gehen. Und wirklich, Social Selling gab es nicht. Ne? Also dazu gab es einen Wikipedia-Artikel oder so. Und es hat aber zwei Sachen vereint. Zum einen damals, keine Ahnung, es war vertrieblicher, ne, als Personal Branding zum Beispiel, finde ich heute noch, ne, dass man zwar Content macht, aber schon das Ziel hat, auch einen Abschluss hinzubekommen. Und da war dann so die Chance. Ich weiß noch, ein Jahr später hatten wir mit der Marketingchefin von einem DAX-Konzern sozusagen ein Gespräch und sie meinte, Robert, Social Selling ist ja wirklich überall, das ist ja ein Riesenthema geworden. Ne? Und es war so witzig, ein Jahr vorher kannte es kein Mensch. Ne? Es war null Begriff und so gemerkt zu haben, dass man auf so einer Plattform im deutschsprachigen Raum schon die Chance hat, noch so einen Trend irgendwie mitzuformen und jetzt auch den Markt auszubilden und zu sagen, hey, das ist eine Strategie von vor 2 Jahren, so langsam kannst du die mal in die Schublade legen. Das sind irgendwie die Parts, auf die wir mal gucken müssen. Wo ist auch die Aufmerksamkeit des Marktes und wie kann ich vom Experten ein Thema nehmen, wo auch wirklich was los ist? Ne?
Aber das ist ja total interessant, ne? Also für mich ist es ja so, ich beschäftige mich jetzt hart damit, wie kann ich Wissen weitergeben, dass Leute Thought Leader werden, ne?
Ja.
Und ich finde ja auch, dass LinkedIn ein krasser Baustein dafür ist, weil er einfach und zugänglich ist. Mhm. Das wäre ja so, ich wäre ja immer total glücklich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, dann möchte ich hier so eine Thought Leader Masterclass, wenn der vorher bei dir gewesen ist, ne?
Ja.
Und erstmal das Handwerkszeug, weil du hast es hier schon runtergebrochen in drei Stücken, sehr auf Handwerk. Nach dem Motto, ich habe hier Methodiken, die gehen. Du bist gar nicht so special. Wir können zwar das mit dir zu gucken, wie es auf dich passt, aber die Methodik zum Runterbrechen, wie du dann erfolgreich wirst, die bringst du eigentlich als Baukasten mit, ne?
Und das ist wirklich so, das sagen wir auch immer in der Zusammenarbeit, so die ersten 3 Monate, und das sehen wir bei vielen Kunden auch, was cool zu sehen ist, so die ersten 3 Monate ist sehr ausprobieren und so Signale zu bekommen, wo was los ist und wo nicht. Na, also wir haben witzigerweise zurückgespult, wir haben das sehr intuitiv gemacht. Das, ich weiß noch, in der Zeit, keine Ahnung, 5 Jahre zurück oder so, waren wir so Online-Marketing-Beratungsunternehmen. Ne? Und dann habe ich wirklich mal 90 Tage auch auf LinkedIn Content gemacht zu allen möglichen Online-Marketing-Themen. Ne? Ich habe einen Post zu Webinaren gemacht, einen Post zu E-Mail-Marketing, einen Post zu Instagram-Marketing, alles, was da draußen gibt. Und nach 90 Tagen, ne, kam dann so ein bisschen, und wir nennen es heute so Message-Market-Fit raus, also wo ist was los? Und jedes Mal, wenn ich einen Post zu LinkedIn gemacht habe, hatte ich wahrscheinlich 5-mal mehr Likes, 5-mal mehr Kommentare, wenn nicht sogar mehr, habe es dann auch parallel sozusagen auf YouTube begleitet. Und dann war so, ich kann auch einfach im Frontend über LinkedIn reden die ganze Zeit. Und wenn der Kunde dann in meiner Welt ist, dann kann ich ihm immer noch sagen, hey, LinkedIn ist die Spitze des Eisberges. Wir brauchen natürlich auch ein Webinar, wir brauchen natürlich auch einen Sales Funnel. Aber im Markt hatte es keine große Relevanz. Also es hat sich keiner wirklich dafür interessiert. Und das ist auch so das Modell, was wir jetzt immer fahren, dass wir wirklich, keine Ahnung, es gibt doch diesen al dente Test von Spaghetti, wo man irgendwas gegen den Kühlschrank schmeißt. Und damit vergleiche ich das immer, dass man halt in den ersten 3 Monaten wirklich mal so testet, was kommt an und was nicht. Und dass man dann sozusagen da all in geht. Wir hatten einen coolen Kunden im HR-Bereich, Yves, der für einen SaaS-Unternehmen sozusagen den Vertrieb macht. Und da wirklich, ja, genau 100 Tage, glaube ich, haben wir verschiedene Winkel ausprobiert und sind dann sozusagen drauf gekommen, dass dieser Remote-Work-Winkel in Kombination mit so HR-Themen einfach unglaublich gut funktioniert. Ist jetzt irgendwie Personio Top Voice geworden, wo es auch nicht so viele gibt irgendwie. kriegt irgendwie von DAX- und MDAX-Unternehmen, von den Personalleitern Inbound-Nachrichten auf LinkedIn, ne, hat mittlerweile irgendwie 50 Gespräche geführt darüber mit solchen Kalibern und hat irgendwie 2 Millionen Impressionen auf 90 Tage, ne, und war auch so, also kann es selbst noch nicht so glauben, dass das so passiert ist, aber wie du sagst, ist halt eine gewisse Methodik, der man folgen muss. Weil am Ende, glaube ich, besteht die Gefahr, wenn man am Schreibtisch sitzt und da irgendwie sich was überlegt, dann sehe ich immer so die Gefahr wie bei einer Positionierung. Hast du irgendwie das coolste Konzept, dann trägst du es in den Markt und es passiert halt gar nichts. Ja, und insofern bin ich eher, guck mal, wo die Aufmerksamkeit im Content ist. Ja, und wenn du die hast, dann kannst du immer noch über Positionierung und Angebot etc. nachdenken.
Ja, ja, ist krass, ne? Also, dass die Leute, man weiß ja, dass es erfolgreich ist. Also, ich glaube, niemand sagt dir heute mehr, nee, mit LinkedIn kannst du kein Geschäft machen oder es ist so, dass es nicht positiv auf dein Geschäft einzahlt. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Und jeder weiß auch, dass ich meine Kundschaft auf direkten Wege sogar am Samstag, Sonntag auf der Couch erreichen kann. Ich glaube, da gibt es nur noch ganz wenige, die sich da, sag ich mal, irgendwie versperren aus irgendwelchen anderen Gründen, warum sie es nicht wahrhaben wollen. Aber wir führen diese Diskussion ja nicht mehr. Umso erstaunlicher ist ja, was du eingangs sagtest, dass noch immer so wenig in einigen Branchen, Nischen, Angeboten es Content gibt. Was ist denn deine Erklärung dafür, dass die Leute nicht kostenloses Marketing, es ist kostenlos, nach wie vor, nutzen? Ist es zu schwierig oder ist es zu, dass die Leute Hemmungen haben oder ist es ein Mix aus allem? Also warum wird es nicht viel mehr genutzt?
Ich weiß nicht, ich war mal bei einem Tony Robbins Event, ne, und ich glaube, der hat auch irgendwie so gefragt, die Leute irgendwie, wo sie hinwollen in 12 Monaten, in 5 Jahren, und hat dann die Leute so gefragt, warum sie das noch nicht erreicht haben. Ne? Und das Witzige war, so auf der dritten Ebene kam immer Angst raus, ja. Ne? Egal, was es war immer Angst. Und ich glaube auch, keine Ahnung, wir machen so einen LinkedIn-Workshop einmal pro Monat, da sind irgendwie 1.000, 2.000 Leute dabei und da geben wir so unser bestes Wissen immer for free raus. Und da frage ich auch, warum die Leute noch nicht mit Content gestartet sind, weil wie du sagst, es ist kostenloses Marketing, ne? Man hat nichts zu verlieren. Und es kommen alle möglichen Vorwände, ne? Von, ich habe keine Zeit dafür, ich weiß nicht, was ich posten soll, ich habe irgendwie Angst davor, was sollen meine Kolleginnen und Kollegen irgendwie denken. Aber am Ende ist, glaube ich, immer Respekt davor, damit zu starten und sich so ein bisschen auch dieser Kritik auszusetzen. Und häufig ist das auch der Grund, warum Leute zum Beispiel zu uns kommen und mit uns zusammenarbeiten, weil dann jemand, der das schon sehr lange macht, auch drauf guckt und sagt, das ist gut oder das ist nicht gut, das kannst du posten, das musst du nochmal ändern und sozusagen nochmal diese Validierung gibt oder die Verifizierung gibt, hey, damit kannst du guten Gewissens rausgehen. Aber wirklich der erste Schritt, ich bin witzigerweise mit YouTube angefangen, ne? Also ich habe, keine Ahnung, vor 8 Jahren, 9 Jahren habe ich mit einem Partner zusammen einen YouTube-Kanal gehabt und wir haben so Sachbücher animiert, ne? Also wirklich war so ein Feierabendprojekt. Damals war ich noch in der Unternehmensberatung und habe das nach Feierabend gemacht. Und es war gesichtslos, ne? Es war meine Stimme. Wir haben so Rich Dad, Poor Dad, wie man Freunde gewinnt, Investment Punk und sowas in so 10 Minuten Animationsvideos zusammengefasst. Und dann kam der Moment, dass wir irgendwie 10.000 Abonnenten geknackt haben. Und da war immer damals zu dem Zeitpunkt immer, da musst du Gesicht zeigen und so Q&A machen. Du kannst nicht glauben, Andreas, wie wir uns beide in die Hose gemacht haben, ja, ein Video vor der Kamera zu machen, ne? Also, keine Ahnung, ich glaube, wir haben den ganzen Sonntag gebraucht, um irgendwie 5 Fragen zu beantworten. Aber damit habe ich das Gefühl, ist für mich Gott sei Dank, das mit jemandem zusammen gemacht zu haben, das Eis so gebrochen, ne? Also, ich hatte das Gefühl, okay, ich habe jetzt ein YouTube-Video überlebt, ne? Dann ist ja Bild, Content auf LinkedIn ist ja super harmlos dagegen, ne? Aber ich will mich nicht zurückversetzen zu meinem ersten LinkedIn-Content. Hätte ich den komplett alleine gemacht, hätte ich auch einen heiden Respekt davor, ne? Weil wenn du nicht so wahnsinnig keinen Bock auf Kaltakquise hast, und das ist so das Verrückte, was du auch gesagt hast, dass ich auch super stolz bin, nie Kaltakquise gemacht zu haben, ne? Ich habe das vielleicht mal 3 Tage gemacht und dann wusste ich, das wird es auf jeden Fall nicht werden, ne? Aber wir haben Jungs in der Beratung von Agenturen, von großen Agenturen, die greifen sofort zum Telefonhörer, bevor die den ersten Post machen würden, ne? Und bin dann immer so, all den Respekt vor der Arbeit, die ihr da macht, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass Content dann doch schon gemütlicher ist, ne? Also insofern, glaube ich, ist es wirklich die Angst vor Ablehnung wahrscheinlich. Und ja, das ist der wahre Grund, warum es nicht mehr Leute machen.
Ja, gut, deswegen aber sagen wir mal, die Leute, die uns zuhören, die wollen wir jetzt gerade ermutigen. Den einen oder anderen, sage ich mal, machen wir den Case mal auf. Der IT-Berater oder die Beraterin, die da jetzt sitzt, als Freelancer in einer Unternehmensberatung, marketingverantwortliche Unternehmensberatung, da haben wir ja sehr, sehr viele Hörer, die in einem Dashboarding, Business Intelligent Data AI-Bereich sind.
Ja.
So, und die sagen ja auch so, kann ich denn nichts Besonderes machen? Also kann ich nicht so ein bisschen, hey, das ist ja nicht gut genug, das wissen andere ja besser. Der Wiener hat da ja 10 Jahre Erfahrung, den kann ich ja jetzt nichts über Visualisierung erzählen. Was sagst du denn den Leuten, die ja sagen, fang erst mal an? Also dann bin ich nicht gut genug, mit denen da mitzureden.
Zwei Parts, glaube ich. Ich glaube, jeder hat immer super individuelle Erfahrung. Ne? Und ich glaube, keine Ahnung, am Anfang hatte ich genau diesen Gedanken auch, was kann ich eigentlich erzählen? Auf der anderen Seite hatte ich jede Woche irgendwelche Erkenntnisse. Ne? Also sei es auch nur, wie ich mal in einer Woche irgendwie geknackt habe, 100 LinkedIn-Follower zu gewinnen, ne? Und super stolz darauf war. Und es gibt halt immer Leute, die irgendwie 1-2 Kapitel hinter dir sind und davon profitieren. Wenn ich heute, keine Ahnung, darüber rede, wie ich vielleicht auf 30.000 LinkedIn-Follower gewachsen bin, dann ist jemand, der 500 hat, denkt sich so, ja, Robert ist cool, aber das hat ja irgendwie gar nichts mit mir zu tun. Sodass das häufig man das irgendwie überschätzt, dass das irgendwie problematisch ist, dass man noch so am Anfang steht, weil man immer Leute hat, die kurz hinter einem sind. Und ich glaube, das, was mir einfach unglaublich geholfen hat, was du auch, glaube ich, vorher gesagt hast mit Gary Vaynerchuk, der dieses Mantra oder diesen Slogan sehr geprägt hat, dass man dokumentieren soll statt kreieren. Und dadurch, dass man halt immer eigene Stories auch erzählt, ist man halt sehr unangreifbar. Ne? Du erzählst im Content auch bei den fachlichen Sachen einfach das, was du beim Kunden erlebt hast, was du umgesetzt hast, was rausgekommen ist. Und dadurch gibt es immer jemanden, der sich auch dafür interessiert. Ne? Und wenn man das dann mal ein Jahr macht oder so, dann ist man plötzlich ein Thought Leader und alle Leute sind so, wie bist du da hingekommen? Ja, ich habe auch ganz klein angefangen, wo ich noch nicht so viel Ahnung von dem Thema hatte, habe damit aber schon Leuten weiterhelfen können.
Ja, ja, ich habe das ja genau jetzt, wie du sagst, dieses Ich, ne? Ich dokumentiere. Ja. Wir nennen uns jetzt AI or Die und die Marke BI or Die ist vor 5 Jahren sehr stark geworden. Das ist eine starke Marke, kennen viele im Markt. Ich war saß gestern bei der SAP hier in Hamburg und da kam einer um die Ecke und sagte, Andreas Wiener, BI or Die. Und ich sagte, ja, jetzt AI or Die. Und wir dokumentieren, ich habe jetzt gesagt, wir sind morgen ja noch immer BI or Die. Wir nennen uns nur anders und ich nehme euch jetzt mit auf die Reise, wie wir selber versuchen, von BI or Die zu AI zu Die zu werden. Hauptsache, es reimt sich bei uns, das ist wichtig. und da habe ich dann gesagt, wir nehmen euch mit. Also wir haben das angekündigt, neues Logo, es sieht anders aus, wir sind bunter geworden, knalliger, bolter geworden, lauter geworden, so weiter. Aber wir nehmen euch mit auf die Reise. 1-2 Jahre werden wir brauchen, um auch die Leute dahin zu entwickeln. So, und das bedeutet, das hat jetzt vor einem halben Jahr bei uns intern angefangen und das machen. Jetzt versuchen Leute oft im Perfektionismus, ich muss das ja erst fertig haben, das AI. Das nimmt mir ja keiner ab, dass wir es jetzt machen. Wenn du aber die Ich-Perspektive einnimmst und sagst, wir machen das gerade so, merkt man, dass du ja unheimlich viel Trust auf der anderen Weise kriegst. Ey, der Wiener verarscht mich nicht und erzählt mir, morgen ist jetzt AI, kann er auch? Nee, der transformiert sich genauso wie ich. So, wie siehst du das, diese Ich-Perspektive? Lass da nochmal ein bisschen bleiben. Das macht dich ja eigentlich auch dieses Unique irgendwo.
Ja, witzigerweise, ich bin irgendwann, keine Ahnung, vor 8 Jahren oder so über eine Podcast-Folge von irgendwie einem Ami gestolpert, einem Marketer. Und der hat mich sehr in diese Idee von einer Personal Brand verkauft. Er meinte sozusagen, dass er immer wieder bei Projekten und in Unternehmen vor der Überlegung stand, steckt er jetzt irgendwie 20.000 Euro in das Marketing für eine Firma, also ja, für einen Firmenwert sozusagen oder für das Firmenmarketing oder für seine eigene Marke. Und er meinte, hey, wenn wir mal ganz ehrlich sind, als Unternehmer oder als Gründer wirst du in deiner Lebenszeit sehr viele Projekte haben, ne? Und das, was du heute machst, wirst du wahrscheinlich nicht mehr in 20 Jahren machen, aber du bist trotzdem noch die gleiche Person, ne? Und das hat mich sehr davon überzeugt, wirklich auch mit sowas wie Podcasts zu starten, mit YouTube zu starten und mit LinkedIn-Content zu starten. Und witzig, dass du das sagst, wenn du heute in meine ersten Podcast-Folgen irgendwie reinhörst, ne, von vor wahrscheinlich 8 Jahren, da versuche ich dir, Andreas, noch zu erzählen, dass du Pfeffermühlen auf Amazon verkaufen sollst. Ne? Mhm. Ja, und das ist halt das Witzige, dass, keine Ahnung, wenn ich glaube, irgendwann mache ich mir mal den Spaß und höre mir irgendwie die großen Kapitel da an, aber ich konnte alle Hörerinnen und Hörer über die Jahre mitnehmen. Ne? Also jeder hat verstanden, warum ich irgendwie mal Pfeffermühlen aus dem Kinderzimmer irgendwie verkauft habe, warum ich dann eine Amazon-Agentur eine Zeit hatte, wie ich dann sozusagen zu LinkedIn rübergegangen bin. Und ich glaube, solange man die Leute mitnimmt, ne, und es ihnen auch erklärt, wie man das Ganze transformiert, glaube ich, ist dir da auch keiner böse. Und ich glaube, auch unternehmerisch ist es eine Gefahr, weil witzigerweise kann man vielleicht den Bogen spannen auch zu dem Social-Selling-Thema. Ich bin auf der Stelle getreten. Ne? Also ich hatte das Gefühl, nach 3 Jahren kannte ich jeden Winkel von Social Selling und war halt irgendwann so auch als Gründer unserer Firma, wir können das jetzt so endlos weitermachen, aber ich kann nicht noch 5 Jahre über Social Selling auf LinkedIn reden. Ne? Da werde ich wahnsinnig. Ja. Und das war auch so der Moment, wo es dann irgendwann nach ein paar Monaten so auf der Stelle treten mir gedämmert ist, ey, Robert, du musst wieder innovativ werden. Ne? Ob du darüber redest oder nicht, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, es gibt auch mittlerweile eine viel bessere Lösung als Social Selling auf LinkedIn. Ne? Und dann habe ich mich wieder auf die Reise gemacht und sind heute so zu LinkedIn Sales Funnels gekommen, als sozusagen das nächste Kapitel auf LinkedIn, wie man darüber Leads und Kunden bekommt. Alle Leute mitgenommen, ne? Und plötzlich, keine Ahnung, sehe ich links und rechts Posts von Leuten, die schreiben, dass Social Selling vorbei ist. Und es ist witzig ist, dass es so ein bisschen hinterherzieht und in 2 Jahren habe ich wahrscheinlich das gleiche Spiel wieder, ne, wo Leute sagen, dass Sales Funnels tot sind und bestenfalls habe ich mich dann so weiterentwickelt und kann dann sagen, hey, das ist das neue Thema. Ne, also ich glaube, das gehört auch zu einer gesunden Entwicklung dazu, dass man sich immer zum nächsten Thema auch aufmacht und die Leute mitnimmt. Ne.
Das finde ich ja so geil. Ne? Wenn wir jetzt die Definition am Anfang, als ich gefragt habe, was ist ein Thought Leader? Ja. Und ich habe behauptet, du bist einer. Das hast du ja jetzt gerade unter Beweis gestellt. Der Satz, ich kann doch nicht, obwohl es funktioniert, jetzt weiter einfach dieses Pferd reiten. Mir gefällt es ja nicht mehr. Ich brauche was Neues. Es würde aber funktionieren. Ja. Ähnlich wie bei mir, warum ich das jetzt behaupte. Warum kann ich was über Thought Leadership sagen, obwohl ich seit 10 Jahren Beratung im Data-Umfeld mache? Ja, weil ich das da getan habe und behaupte, hört mal zu, ich mache morgen, benennen uns einfach mal um. So, das ist das ist ja die Sache, wo man sagt, dazu gehört Thought Leadership. Ich finde, das muss man nämlich ganz stark davon, sag ich mal, trennen von, ich reproduziere auf LinkedIn oder im Podcast irgendwelche gängigen Meinungen in meinem Bereich. Das ist schön und gut, wenn du anfängst. Finde ich völlig fair. Ne? Also setz dich hier hin und zitiere geile Leute, dann hat auch dein Zuhörer einen Wert, weil du komprimierst es, macht es. Der Schritt danach ist aber interessant. Das heißt, ich behaupte auch, wer jetzt erst morgen mit LinkedIn anfängt, ne, der sollte vielleicht jetzt erstmal zu dir kommen, das Handwerk lernen, wie ich ja sagte, und sich dann über Thought Leadership, über die Transformation seine eigene Meinung gerne ja mit dir zusammen im Coaching dazu entwickeln, ne, und er spart einfach Zeit. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du keine Meinung vertrittst, bist du halt auch kein Thought Leader. Und wenn du versuchst, Meinung zu vertreten, um zu polarisieren, also Tricks, Taschenspielertricks, das haben viele deiner, sage ich mal, Marktbegleiter aus meiner Sicht eine Zeit lang gemacht. Ja. Die sind halt hart baden gegangen, weil sie nicht dahinter standen, sondern weil sie über die Provokation gekommen sind. Und ich beobachte dich hier schon seit ein paar Jahren. Wir kennen uns gar nicht so gut, aber ich habe dich immer gesehen. LinkedIn ist das stille Netzwerk, können wir gleich nochmal drüber reden. Ich habe dich immer gesehen, all die Jahre. Aber es war halt so, du bist nie über die Provokation gekommen. Du warst immer meinungsstark, aber es war für mich nie, dass ich das Gefühl hätte, ja, okay, jetzt muss er hier einen raushauen, um Reichweite zu generieren. Und das ist für mich auch nochmal dieses Thought Leadership, wenn wir es rausarbeiten. Du vertrittst halt eine Meinung. Was sagst du zu LinkedIn als das stille Netzwerk? Was geht da bei dir los, wenn ich das sage?
Hey, sowas wie heute ist halt eine unglaublich schöne Bestätigung dafür, ne? Also Andreas, vielleicht auch wie dieser Podcast heute hier zustande gekommen ist, ne? Du hast mir eine LinkedIn-Nachricht drüber geschossen, ob ich Lust habe, zu dem Thema zu sprechen, ne? Und vorher hatten wir ja, also zumindest von meiner Seite, hatte ich ja keine großen Berührungspunkte mit dem, was du tust, ne? Bin in den Call gekommen, war beeindruckt von deinem Setup, ne? Dann noch aus Hamburg, ne? Direkt mehr als sympathisch. Natürlich. Und ich glaube, das kann man häufig immer nicht greifen, ne? Wie viele Leute einen dann doch irgendwie wahrnehmen und auch den Content lesen. Witzigerweise Kunden von uns erleben das häufig, wenn sie zur Veranstaltung oder zu Messen gehen. Ja. Ne? Also wir haben wirklich Kunden. Einer zum Beispiel der macht Handel, Rohstoffhandel und so. Und das ist ein relativ nischiges Thema. Und er meinte, Robert, ich bin bei einer Messe gar nicht auf Toilette gekommen, weil irgendwie dauernd mich Leute angequatscht haben. Ne? Und da war das erste Mal, dass ich auch so realisiert habe, okay, krass, diese Posts, die wir da zusammen machen, das lohnt sich krass. Ne? Und er meinte, natürlich beauftragt keiner irgendwie jetzt irgendwie Rohstoffe im Wert von 200.000 Euro irgendwie per LinkedIn-Nachricht bei mir zu buchen. Aber auf der Messe kriege ich dann plötzlich den persönlichen Kontakt und irgendwann auch den Handschlag, ne, dass das gemacht wird, der Deal. Und keine Ahnung, ich meide zu sehr Messen und Veranstaltungen dafür. Ich hadere immer wieder damit, das irgendwie auch wieder zu tun. Und ich glaube, da würde man es auch ein bisschen erleben. Witzigerweise hier in Spanien wurde ich ein, zweimal irgendwie auf der Straße erkannt. Und das war schon immer so ein bisschen ungreifbar, weil man halt, es ist halt total fiktiv irgendwie, was man bei LinkedIn sieht. Aber ich glaube, das ist eine coole Chance. Und auch immer, wenn man irgendwie, keine Ahnung, mal Hilfe braucht oder irgendwie einen Kontakt braucht oder so, dann kriegt man so schnell Rückmeldungen und Antworten von Leuten, die einen schon sehr lange folgen. Und ich glaube, das ist so eine ungenutzte Chance, die viele Leute gar nicht auf dem Zettel haben. Ne? Weil gerade so Netzwerker, ich glaube, das sind die, die häufig dann sagen, hey, ich brauche LinkedIn nicht, ich bin schon so in der Offline-Welt gut vernetzt. Ich glaube, da ist halt nochmal ein krasser Hebel. Ne? Also wenn du es dann auf LinkedIn noch machst und noch ein bisschen postest, hast du auch für dein bestehendes Netzwerk nochmal so einen großen Hebel, weil du halt immer wieder in den Köpfen deines Netzwerks bist. Also großer Fan davon. Ne?
Ja, deswegen, also dieses stilles Netzwerk ist, glaube ich, das, was halt immer wieder passiert. Du weißt gar nicht, wie viele Leute dich sehen. Das heißt, auch auf meine Podcast-Folgen, ne? Wie oft ich darauf angesprochen werde und es selber nicht mehr weiß. Deswegen nochmal ein Tipp von mir. Unbedingte Ehrlichkeit in deinem LinkedIn-Auftritt und in deinem Post etc. Du wirst es dir in der Messe, wenn du darauf angesprochen wirst, es kennt dich jemand, es will jemand auch was von dir und der hat freut sich auch, dich zu sehen. Ja. Und du hast gelogen in deinen Post oder du hast Marktmanipulation gemacht, du wirst in dem Moment das nicht standhalten, weil wer viel lügt, muss sich viel merken. Das heißt, du musst dann halt derjenige sein, der du bist, sonst wirst du halt keine Chance haben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Wahrhaftigkeit und man selbst zu sein. Und das ist sehr schwer.
Ja, das ist so witzig, weil das irgendwie mir ein paar Mal sozusagen passiert ist, als ich noch YouTube intensiver gemacht habe, dass Leute irgendwie, ich die getroffen habe in Hamburg und gesagt haben, hey Robert, du bist ja wie in den Videos, ne? Ja. Und ich habe da immer so drüber nachgedacht, weil ich dachte so, wie sollte ich denn nicht wie in den Videos sein? Das wäre ja voll anstrengend, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier die Lichter ausmache, irgendwie rausgehe und irgendwie so eine ganz andere Person bin. Aber anscheinend scheint das irgendwie recht gängig zu sein, ne? Dass Leute im Internet irgendwie eine Person spielen, die sie nicht sind. Also ich bin nicht mal auf die Idee gekommen. Ich glaube, wie du sagst, wäre mir das irgendwie viel zu anstrengend gewesen, wenn mich irgendjemand, keine Ahnung, hier in Marbella trifft oder in Malaga, würde er genau den Robert erleben wie jetzt hier. Und das, was ich noch mitgeben will, was cool war, was du gesagt hast, ich glaube, dass mir die Jahre, die ich LinkedIn mache, auch immer sehr treu geblieben bin. Wir haben uns auch immer sozusagen von extern auch Beratung für LinkedIn eingekauft. Ne? Mhm. Also, weil ich natürlich auch gesagt habe, was maße ich mir jetzt an, irgendwie der Beste zu sein? Es gibt Copywriter auch im deutschsprachigen Raum, die viel besser sind als ich, ne? Und ich war immer so, keine Ahnung, lass uns eine Stunde pro Monat machen, erzähl uns was, ne? Was bei deinen Kunden funktioniert, was wir vielleicht noch machen können. Und da kam auch von außen immer wieder der Impuls, Robert, du musst polarisierender werden, ne? Ja. Und ich war so, bin ich nicht, ne? Wenn du mich persönlich irgendwo triffst, bin ich nicht der Typ, der irgendwelchen Leuten vor den Bug schießt mit irgendeinem komischen Statement, wo er sich dann irgendwie angegriffen fühlt, ne? Und wie du sagst, wenn ich das nicht persönlich so bin und in der Offline-Welt sozusagen oder im realen Leben nicht bin, dann würde ich das auch niemals im Content machen. Und ich bin froh, dass es am Ende auch aufgegangen ist, weil das so, war so meine größte Sorge, auch gerade am Anfang meiner so Content-Karriere, dass man so polarisierend und ich will nicht eklig sein sagen, aber dass man halt irgendwie ein bisschen unangenehm werden muss, damit es überhaupt funktioniert. Und das ist halt schön, die x Jahre jetzt später, dass wir irgendwie ein gesundes Beratungsunternehmen haben, dass unsere Kunden happy sind und dass ich nicht irgendwie auf die Kacke hauen musste, damit es funktioniert, sondern einfach ich sein konnte, meine Expertise zeigen konnte und Leute das sogar wahrnehmen und x Jahre später noch wertschätzen und sagen, hey, cool, dass du dir immer treu geblieben bist.
Ja, finde ich total spannend, weil ich sag mal so, nicht nur, weil es so ist, sondern auch, man ist ja auch erfolgreich, wenn man selber ist. Ich habe hier nochmal für unsere Best-Practice-Jäger. Es gibt ja immer so Leute, die hören jetzt so einen Podcast, ne, auf doppelter Geschwindigkeit und sagen, oh, jetzt kommen sie zu dem Best-Practice, zu den Hacks in LinkedIn. So, bevor wir das jetzt abmoderieren und sagen, kommt drauf an und jeder ist individuell, ich habe hier mal ein paar Sachen aufgeschrieben, wo du, wenn du mitmachen willst, würde ich mich freuen, kurze, schnelle Antworten geben würdest und sagst so nach dem Motto, ja doch, das sind schon Best Practices. Und zwar, ne, Postfrequenz. Wie oft poste ich, damit ich erfolgreich auf LinkedIn werde?
3-mal pro Woche.
Gut, und dann eher.
Und ich würde auch jeden davon abhalten, häufiger zu posten. Weil das war auch der große Glaubenssatz, den ich am Anfang hatte. Viel hilft viel. Aber irgendwann bin ich umgeschwenkt, die Zeit pro Post, die ich mir nehme. Na, und wenn ich 5 Stunden Zeit habe und für jeden Post 1 Stunde nehme, oder ich nehme für die 3 Posts jeweils 1,5 Stunden, ne, also jetzt alles ein bisschen viel, aber dann macht das einen riesen Unterschied. Also lieber 3 richtig gute Posts und das für viele, glaube ich, schon sportlich, als irgendwie 5 mittelmäßige Posts. Ne.
Wie viele Mehrwert-Posts dann von den 3 und wie viele Selling-Posts?
wir haben so, was haben wir denn so, 80-20 häufig, wir machen mehr so 60-20-20, 60% Expert-Content, 20% Social-Content, also wo so persönliche Einblicke gibt's, und 20% Conversion-Content, ne? Und da kommst du, wenn du auf so einen Monatsplan dann kommst, dann guckst du irgendwie so, dass du 8 fachliche hast, 2 Social und irgendwie 2, die konvertieren, da hast du eigentlich immer einen ganz guten Mix.
So, jetzt gebe ich, was ich jetzt hier als Laie immer höre, ist, es gibt einen Social Graph und es gibt einen Interest Graph. Angeblich soll LinkedIn 2025 auf Interest umstellen, was halt TikTok stark gemacht hat, Instagram mittlerweile tut und so weiter. Wie wappne ich mich dafür oder bleibt eigentlich alles so, wie es ist? Ich habe nur als neuer LinkedIner, habe ich halt bessere Chancen.
Ich glaube, ja. Ich glaube, wenn man neu startet, wird man auf jeden Fall von LinkedIn angefüttert, ne, dass man weiter dran bleibt. Und ich glaube, das Experimentieren, was wir auch mit den 3 Monaten gesagt haben, sollte nie aufhören. Ne? Also auch das haben wir zum Beispiel, keine Ahnung, vor einem halben Jahr oder so hat LinkedIn ganz schön am Algorithmus geschüttelt. Ne? Also Posts und Formate, die immer irgendwie 10.000 und mehr Ansichten uns gebracht haben, waren plötzlich nur noch 3.000 bis 5.000 Ansichten. Und das war der Moment, wo wir wirklich auch nochmal komplett alles umwerfen mussten und uns neu erfinden mussten. Und wenn man irgendwie so drauf guckt, glaube ich, muss man offen bleiben, neue Formate auch zu testen. Keine Ahnung, ich war jetzt auch nicht super heiß, irgendwie Videos zu machen, ne? Also so 1-Minuten-Videos. Aber auf der anderen Seite muss man, glaube ich, im Online-Marketing und genauso bei LinkedIn immer verstehen, Veränderung ist halt ist der Standard. Und da drin besteht auch immer eine Chance, ne? Weil die große Masse ist immer träge, ne? Und wird sagen, ich mache einfach jahrelang das weiter, was funktioniert hat. Und wenn man dann halt recht früh in solche Formate reinspringt, hat man häufig einen riesen Vorsprung. Also zum Beispiel Ann-Christine aus meinem Team, die auch Content macht, die ist sehr früh in dieses Videothema gesprungen und hat da teilweise auf ihre Videos irgendwie 100.000, 200.000 Views, weil sie halt schon sehr früh verstanden hat, wie es funktioniert und wie nicht. Und insofern, das sollte man auf jeden Fall aufrechterhalten, immer wieder auch so kleine Experimente zu machen.
Genau, da kann ich nochmal mitgeben, da musst du auch überlegen, ob du das bist teilweise. Ja. Ja. Es gibt Leute, die sind super gut, wenn sie schreiben, dann würde ich auch sagen, bleib beim Schreiben, aber dann schreib neu, dann schreib anders, mach Copywriting. Ja. Andere Leute, jetzt geh nicht unbedingt auf Video, wenn Video es deins nicht ist. Zum Beispiel, mir ist es unangenehm, auf ein Short in eine Kamera zu reden, 1:1 mit so einer Hook, was es dann so heißt, und dann wird das große Untertitel so dynamisch gemacht. Habe ich kurz mal probiert, finden die Leute super bei mir. Ja. Das ist dann so ähnlich, wie du erzähltest von der Kaltakquise, da fühle ich mich super unwohl. Hier jetzt Snippets rauszunehmen, mit dir zusammen und zu sagen, hey, da und das in kleines Videoformat, ist für mich etwas, wo ich sage, hör dir gerne den anderen Podcast an, wenn dir dieser Ausschnitt jetzt gefällt. Ne? Da bin ich dann super, finde ich super nice. So. Aber dabei habe ich auch gemerkt, da ist bei mir eine Grenze. Ich bin wahrscheinlich auch mittlerweile zu alt, dass ich in diesem TikTok-Content aufgebe. Das habe ich kurz mal probiert. Es gab 12.000 Follower, ruckzuck, weil ich einfach über Arbeitsrecht geredet habe und über Bewerbungen. Das fanden die witzig, die jungen Leute. Klack, 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 klack. Ne? Aber es ist nicht meine Welt. Habe ich dann wieder gelassen.
Perfekt. Ich glaube, das ist auch, als wenn man so denkt, dass man auch die Identität vom Content Creator annimmt und sollte man immer, dass man sich wirklich sein Format auch findet. Ne? Zum Beispiel Tim Jaschke habe ich interviewt, der irgendwie ein sehr, sehr guter Copywriter ist und der meinte auch, ja, Video kann kommen, kann das beste Format sein. Ich bin halt Copywriter, insofern werde ich immer am meisten schreiben. Ne? Und das fand ich so charmant, weil er, glaube ich, auch irgendwann einen Post dazu gemacht hat und gesagt hat, hey, LinkedIn kann Videos pushen, wie es will. Ich werde halt Textposts weitermachen, weil das meine Stärke ist. Und ich glaube, das ist auch so die Reise als Creator, dass man halt irgendwann sich die Frage gestellt, woran ist man im Besten? Und ich bin vollkommen bei dir. Ich habe witzigerweise so ein Parallelformat zu Videos gefunden, zu dem schnell und hibbeligen, keine Ahnung, Casino-Style. Mhm. Ich habe mich zum Beispiel hier einfach hingesetzt mit so einem kleinen Mikrofon und einfach ganz gemütlich geredet. Na? Und das hat auch super gut funktioniert. Damit habe ich mich super wohl gefühlt, weil ich auch nicht so bin so, gar keine Chance. Aber wenn ich, keine Ahnung, eine Minute einen guten Tipp rausgebe in einem entspannten Setting, fühle ich mich wieder wohl damit. Ne? Aber ich bin vollkommen bei dir. Man muss sich immer so ein bisschen stretchen. Und ich würde auch Leuten, die mit Content starten, auf jeden Fall davon abraten, irgendwie direkt in Video zu springen. Weil, wie du wahrscheinlich auch gemerkt hast, ist das schon Königsdisziplin. Ne? Weil du wirst nicht dafür belohnt, dass es ein Video ist, sondern du musst da ja auch noch was sagen, was irgendwie den Leuten weiterhilft, ne? Oder was halt irgendwie halbwegs smart ist. Und das beides von Anfang an direkt hinzubekommen, das ist ein Weg.
Und du musst doch größere Ängste für dich selber besiegen.
Voll. So. Kämpfst also, da gegen Dämonen. Ja.
Sag mal ganz ehrlich, also, dass mir das heute alles nichts mehr ausmacht, ist ja jahrelanges Training. Also, das ist heute einfach so, und dass man auch so ist, wie man ist, hatten wir gerade eben schon mal. So, ich habe hier noch die letzte Frage für unsere schnelle Runde. ChatGPT, lasse ich meine Post schreiben, ja oder nein?
Also was witzig war, ist, keine Ahnung, vor einem Jahr oder so war es noch, intern hatten wir gerade die Diskussion, haben wir Frameworks ausgerollt für unsere Kunden und die haben astreine Posts geschrieben. Dann kam ChatGPT irgendwie so immer mehr in der breiten Masse. Und seitdem ist das Horror geworden, was teilweise unsere Kunden auch schreiben. Ne? Ja. Und wir hauen denen wirklich auf die Finger und sagen, lass die Finger von ChatGPT weg. Ne? Und dass wir die meisten auch nochmal in eine Runde schicken und schnapp dir ein weißes Blatt Papier, hier ist unser Framework und halte dich da dran. Und ich habe das Gefühl, wenn die Leute dann mal so 30, 40, 50 Posts geschrieben haben, dann hat man auch mental das Framework so im Kopf und kann auch anfangen, mit ChatGPT und so zu spielen. Aber ich zum Beispiel auch habe mir irgendwie 5 Prompts gebaut für Headlines, ne, weil das hilft halt immens, weil die meisten Leute haben auch so Headlines, die eher schnarchig sind, dafür benutze ich's. Und unten Call to Action, weil da sehe ich halt zu viele Leute, die sehr offene Fragen stellen, also keine Ahnung, am Ende des Posts so Fragen stellen, wie was der Sinn des Lebens und sich dann wundern, dass sie halt keine Kommentare bekommen. Ne? Und da gibt's halt simple Prompts wie, keine Ahnung, du pastest deinen Text rein und fragst, was für eine simple Frage könnte ich stellen, damit ich möglichst viele Kommentare bekomme, mach mal 5 Vorschläge und da kommt immer was Geschlossenes raus oder eine Ja-Nein-Frage, wo du dann halt wirklich die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass die Leute kommentieren. Ne?
Ja, deswegen, also ich persönlich habe den Vorteil, mein Custom-ChatGPT, das ich habe erstmal meine ganzen Bücher reingeladen. Cool. Ich habe den halt gefüttert, ich habe das Interview-Session gemacht, ich habe dem stilistisch Dinge mitgegeben, ich habe den gefüttert und habe auch gesagt, wie ich mir LinkedIn-Post selber vorstelle. Ja. Und ich sag mal so, es hat meine Arbeit erleichtert, dass ich jetzt einen größeren Vorlauf an Posts habe, aber es hat mir nicht jeden einzelnen Post quasi abgenommen. Es hat es einfach nur geschafft, dass ich schneller meine Gedanken auf Papier kriegen kann. Also Es ist für mich eigentlich nur ein Taschenrechner, nur on Speed. Aber sag ich mal, das Entscheidende hat es mir persönlich gar nicht abgenommen. Es ist aber eine riesen Erleichterung. Wenn du halt abends um 23 Uhr schnell eine Idee hast, hast du eigentlich schon einen fertigen Post, den du am nächsten Tag nur noch kurz bearbeiten musst. Was früher irgendwie gekrickelt irgendwo war und dann war es weg. Ja. So,
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich bin, Scribe.io ist ein Tool, was das eigentlich macht. Ne? Hab da auch rein investiert sozusagen, weil es das Tool ist, nachdem ich eigentlich immer gesucht habe und auch selbst gerne entwickelt hätte, hätte ich irgendwie die Möglichkeiten dazu gehabt. Post dazu gemacht und wirklich Kommentare bekommen, wie ich irgendwie, keine Ahnung, sowas promoten könnte, ne, und sowas gutheißen könnte. Und ich war so, wo kommt ihr denn her? Wie könnte man denn sowas sozusagen jetzt angreifen? Und das Argument ist, was viele Leute noch denken, dass man wirklich ChatGPT nutzt, um komplette Posts zu schreiben, ohne irgendeinen Input zu liefern. Und ich bin so, hä, wie würde man denn auf die Idee kommen, wie du sagst? Ich habe eine Idee für ein Thema und es hilft mir ja nur beim Ausformulieren und beim Optimieren des Textes, aber es ist ja trotzdem noch meine Erfahrung und meine Story. Ist aber das, glaube ich, immer noch ein großer Trugschluss im Markt. So, jetzt kommt nur noch generischer Content irgendwie bei LinkedIn reingeschoben, der nichts mit der eigenen Erfahrung zu tun hat. Und ich so, da muss man ja erstmal drauf kommen, ne? Aber das dachten super viele Leute. Und das war zum Beispiel auch der Grund, warum ich so ein großer Scribe-Fan bin, weil die gucken sich alle deine LinkedIn-Posts an, ne? Und lernen dadurch auch, wie du schreibst. Und das ist wirklich, die haben jetzt so ein verrücktes Feature rausgebracht, so ein Content-Interview-Call, ne, mit der AI, die dich dann einfach Fragen stellt, irgendwie so 10, 15 Minuten. Nice. Du antwortest. Und ich habe einfach mal so 5 random Themen irgendwie mitgebracht. Das war beängstigend gut. Mhm. Ne? Also die Posts, die am Ende rausgekommen sind, habe ich auch Christoph sozusagen, der es programmiert, geschrieben, meinte, die armen Copywriter in der Zukunft. Ne? Das ist richtig cooles Tool geworden. Man muss aber auch immer noch sagen, wenn ein Profi in so ein Tool reingeht, ist immer noch was anderes als ein Anfänger. Ne? Also ich weiß, welche Stories funktionieren. Ich weiß, wie ein Hook aussehen muss. Aber trotzdem erleichtert es noch mal immens, als wenn man komplett bei Null beim weißen Papier sitzt, wie du gesagt hast, ne, und dann irgendwas krickelt. Hast du schon mal einen Draft, mit dem man arbeiten kann? Ne?
So, wir haben das am Anfang schon gesagt. Es ist unheimlich anstrengend, originell zu sein. Deswegen nehme ich jetzt hier eine geklaute Frage zum Schluss. Und zwar, weißes Plakat hier in Hamburg. Ne? Ein Satz, den du raufschreiben solltest über Thought Leader. Was würdest du der Menschheit gerne mitgeben, die jetzt hier immer am Jungfernstieg an diesem Plakat jeden Tag vorbeifahren? Wo würdest du sagen, ey, du willst Thought Leader werden? Das ist der ultimative Tipp. Das ist der ultimative Satz. Das ist das, was ich darauf schreiben möchte.
Oh, da gibt es bestimmt Leute, die richtig smarte Antworten drauf geliefert haben. Ne? Vielleicht kann man es ein bisschen mit LinkedIn verknüpfen. Ne? Also was mir so aus der Hüfte einfällt, ist sowas zu sagen wie, fang an, über deine Arbeit auf LinkedIn zu reden, es lohnt sich, ne? Weil am Ende auf der Metaebene mehr machst du nichts, ne? Du redest darüber, was du in deiner Arbeit tagtäglich tust, und man wundert sich manchmal selber, wie viele Leute sich für das Thema interessieren, ne? Und man baut sich halt so eine coole Community auch über die Zeit auf, die halt sehr ähnlich sind. Wir machen regelmäßig zum Beispiel so Mastermind-Events auch in Hamburg, ne, wo wir irgendwie 30 Gründer sowohl aus der Beratung als auch ein paar Plätze immer per Ticket verkaufen und weggeben. Und die Leute sind alle erschreckend ähnlich wie ich, ne? Mhm. Also ich komme da in diesen Raum und bin immer irgendwie erschrocken, dass sie irgendwie witzig drauf sind, gut gelaunt sind, irgendwie alle Bock haben, sich gegenseitig zu unterstützen, Lust haben irgendwie an LinkedIn und an Online-Marketing und so. Und ich habe das Gefühl, das ist eine coole Chance, nur dadurch, dass man anfängt, auf LinkedIn oder auf einer anderen Plattform über seine Arbeit zu reden und so ein bisschen dieses Resonanzprinzip irgendwie ins Spiel kommt, dass du halt das an die Leute anziehst, die sich auch dafür interessieren, ne? Ob man nichts so zu verlieren hat, ne, wie du gesagt hast. Kostenloses Marketing.
Viel Satz für ein weißes Plakat, ne? Aber, pass auf, Robert, wir machen jetzt Folgendes. Also, jeder, der das jetzt bis zum Ende gehört hat, ne, ich war zwar nicht selber bei Robert im Programm, ich kenne aber drei Leute, können wir uns gerne nochmal off the record unterhalten, die waren bei dir und sind ganz begeistert. Du hast also neben dem Proof, dass du auf LinkedIn bist, auch von mir doch den Social Proof gekriegt, dass Leute mir gesagt haben, das ist ein geiler Typ, das Team macht es total super, etc. Alle Links habe ich euch dann unten hier auch nochmal unter der Folge bereitgestellt. Könnt ihr einfach mal ein Erstgespräch vereinbaren und dann könnt ihr gucken, ob Robert und du zusammenpassen, weil ich weiß auch, Robert nimmt nicht jeden, der hat nur Leute, auf die er Bock hat, und deswegen kommt da gerne mal zusammen, connectet euch, könnt ihr gerne mal machen. Ihr werdet Robert wahrscheinlich öfter nochmal hören, weil ich habe natürlich jetzt hier noch meine Liste nur zur Hälfte abgearbeitet. Das heißt, wenn wir nochmal LinkedIn machen, so im halben Jahr, Robert, hättest du Bock, da nochmal vorbeizukommen und machen mal ein kleines
Ehre.
Update?
Cool. Große Ehre.
Ja. Dann habe ich das nämlich auch gemacht. Dann habe ich schon wieder in halben Jahr schon wieder einen guten Podcast-Gast. Freue ich mich sehr drauf. Und jetzt zu guter Letzt ist es bei uns Tradition im Podcast. Ich sage Tschüss und lieben Dank. Und du hast jetzt die letzten Worte in diesem Podcast. Du kannst alles sagen, was du möchtest. Du kannst über den HSV sprechen, du kannst über Spanien sprechen, du kannst über deinen Hund sprechen, den wir im Hintergrund gesehen haben. Yeah. Du kannst tun und lassen, was du möchtest. Du kannst auch hemmungslos Werbung machen. Das Einzige, was du jetzt nicht sagen darfst, Robert, ist, vielen Dank für die Einladung. In dem Sinne, ich sag Tschüss.
Wo fange ich an? Vielleicht zwei Sachen sozusagen, wo ich jeden gerne einladen würde. Zum einen gerne auf meinem YouTube-Kanal mal vorbeizuschauen, einfach Robert Heinecke eingeben. Da haben wir unglaublich viele LinkedIn-Tipps irgendwie rausgegeben, die super helfen dabei, irgendwie auf LinkedIn die ersten Schritte zu gehen, ne? Und wenn du es wirklich ernst meinst und mal verstehen willst, wie man vielleicht LinkedIn auch als Lead-Kanal aufbauen kann, egal ob du selbstständiger Berater bist, bis hin zu Softwareunternehmen mit irgendwie 70 Mitarbeitern, haben wir schon alles begleitet. Gerne mal Ausschau halten in meinem LinkedIn-Content. Einmal pro Monat machen wir so einen kostenfreien LinkedIn-Workshop, wo wir so in 90 Minuten alles zeigen, was man über LinkedIn und LinkedIn-Sales-Funnels wissen muss. Herzlich eingeladen, dir das einfach mal in Ruhe anzuschauen. Und ansonsten, Andreas, jetzt am Ende darf ich es aber sagen, oder?
Eigentlich
vielen nicht. Dank für die. Oh, gar nicht? Na? Dann schicke ich ganz viel Sonne aus Spanien. Na? Und ich freue mich auf das Update in 6 Monaten.
Hervorragend. So machen wir das. Robert, lieben Dank dir. Ciao.
Ciao.